Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist, denn heute gibt's wieder ein Weingut im Podcast. Für mich ein sehr interessanter Gast, ein wirklicher Pionier im nachhaltigen Weinbau und in der Naturweinszene sowieso ganz bekannt. Freut euch auf Matthias Hager im Probeschluck-Podcast. Bereit für den Probeschluck? Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich darf jetzt da heute wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen hier im Probeschluck-Studio und diesmal heute wieder ein Weingut mit dabei. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wieder mehr Weingüter dabei sind. Ist ja immer schön, wenn man da was Neues lernt, was Neues mitnimmt. Und heute dürfen wir den Matthias Hager begrüßen. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich kommen haben dürfen.
Generell, glaube ich, würde es einfach zuerst mal ganz viele interessieren, für die, die vielleicht dich noch nicht kennen, was machst du und vor allem, wo machst du das?
Ja, also wir sind im Kamptal, also nördliches Kamptal, Molland, das ist so am Berg oben, also gegenüber vom Heiligenstein, Zöbing, 5 Kilometer von Langenlois entfernt, also so eher auf dem Plateau haben wir die meisten Weingärten und ja, so 15 Hektar bewirtschaftet man da, eben schon seit 15 Jahren circa biodynamisch Demeter, mit den klassischen Sorten, so eben als Familienbetrieb, mit einigen Mitarbeitern.
Mhm. Und klassischen Sorten sagst du, Grüner Veltliner, genau, Riesling?
So, Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt. Dann haben wir eben die Exoten, Pinot Noir, Sauvignon, Muscatella, jetzt haben wir eben Pivis ausgepflanzt auch, was wir sehr spannend finden. Mhm. Blauburger, Frühroter, Weißburgunder, Müller-Thurgau, im gemischten Satz eben. Ja, ich glaube, so das war es so im Groben.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Weingut erst, wann war denn? Also gar nicht von so langer Zeit kennengelernt. Ich glaube, das liegt aber an deiner etwas ruhigeren, gelassenen Art, die nicht unbedingt sie jetzt so in den Vordergrund drängen will, aber ich glaube, so würde ich ja deine Weine beschreiben, die passen sehr gut zu dir und bin ein großer Fan eigentlich von deinen Weinen geworden, deswegen habe ich mir gedacht, das wäre richtig ein cooles Thema, wenn wir im Podcast ein bisschen philosophieren. Du hast gesagt, sie jetzt seit 2006, glaube ich, jetzt ist biodynamisch.
Genau, also da war so die erste Versuchsjahr und ab 2017, ab 2007 haben wir dann eben sie, waren wir in Umstellung dann halt, haben wir sie zertifizieren lassen und dann ab 2010 mit die Meter eben abgeschlossen. Mhm.
Wie ist zu dem gekommen, zur Demeter-Zertifizierung?
Ja, ich habe im ersten Bio-Umstellungskurs in der Weinbauschule auch den biodynamischen Berater dort zumindest kennengelernt und habe mir eben sofort irgendwie angesprochen und eine super Gemeinschaft. Und was mir eben auch wichtig war, bei der Bio-Umstellung, also ich habe eigentlich verkehrt ursprünglich angefangen, ich habe ja im Keller probiert, Sachen wegzulassen. War aber dann nicht zufrieden und bin dann drauf gekommen, dass man eigentlich im Weingarten zuerst anfangen muss. Also wichtig, um mal biologisch zu arbeiten. Mhm. Und da war es mir wichtig, die Gemeinschaft und die Verbindung mit anderen Winzern, die ähnlich denken, um sie halt dann im Keller auch weiterzuentwickeln. Also mehr so das kontrollierte Nichtstun. Ich meine, das Herz jetzt ein bisschen übertrieben. Ist natürlich nicht so in der Umsetzung, aber wir wollen halt eben nicht viel eingreifen, weil das halt auch die Herkunft, also umso weniger man eingreift, umso mehr kommt eigentlich die Herkunft auch zur Geltung, also Boden eben und Klima und Jahrgang.
Ja, ist ja ganz ein spannendes Thema, die Biodynamie. Da haben wir schon 2 Folgen aufgenommen, also wenn ihr euch da nochmal informieren wollt, genauer, haben einmal mit dem Peter heimlich wird.
Super, ja, guter Freund.
Ja. Ja, und mit der Witikultur Moser haben wir auch schon, aber es ist jetzt auch schon einige Zeit her. Aber da könnt ihr euch gerne nochmal ein bisschen weiterbilden, dass ihr mal am gleichen Stand seid jetzt. Und dann habt ihr eine gute Basis jetzt da für die jetzige Folge. Aber nein, das ist sicher ein spannender Weg, dass man dann auch ja, im Weingarten dann einfach, oder dass man das erkennt, ja, dass man im Weingarten anfängt. Gell? Aber da beginnt halt auch die Qualität und das ganze Thema, ja. Ja, und was ich ganz spannend gefunden habe, ist, was auf deiner Seite sehr gut rüberkommt. Du schreibst, dass du an einer der kühlsten Lagen eigentlich auch von der Region, vom Kamptal, deine ja, Weinreben hast. Normalerweise brillieren sich doch sehr viele Weingüter, dass sie eine sehr sonnige, eine sehr ja, südlich ausgerichtete Lage haben. Du machst genau den anderen Weg, wie doch ein paar jetzt mittlerweile. Wie kommt das? Einfach um diese frische, kühle Stilistik vorzuheben, oder?
Stimmt nicht ganz, muss ich jetzt kurz ausbessern. Okay. Es ist schon sehr viel Süd, Südost und halt Südwest Hänge.
Ja.
Und auch eben Plateaus. Aber eben die Ausrichtung Richtung Waldviertel macht es dann kühl. Also nicht die Ausrichtung, sondern die Nähe zum Waldviertel.
Okay, mit den kühlen Winden.
Genau. Ja. Also bei uns kommt so richtig der kühle Wind von Zwettl runter. Und der bringt eben das spezielle Klima auch bei uns, das eher kühler ist. Es ist auch zum Beispiel 3 Kilometer vom Weingut entfernt schon die Weinbaugrenze dann. Also da ist dann wirklich kein Weinbau mehr möglich oder momentan keiner dort. Und daher die Kühle. Also.
Und deswegen auch von fast jeder Stilistik eigentlich auch alles möglich, oder? Weil du sagst, es ist sonnig, aber doch kühler.
Genau, man muss ja bei den Rotweinen natürlich schauen, die Jahrgänge. Also wenn es halt dann der Herbst nicht so schön ist, dann machen wir auch weniger Rotwein, weil es dann einfach nicht so spannend wird. Machen wir eher mehr Blanc de Noir oder Rosé. Und auch natürlich die kühlen Jahrgänge sind dann auch meistens besser für die Schaumweine, wo man ja eh auch dafür sehr viel Blanc de Noir und Rosé auch eben, wo der Zweigling eben auch so super geeignet ist dafür, weil eben so schöne Würzigkeit da mitbringt. Und da genug eben ein bisschen Tannin auch, das was man eben bei der Natur Schaumweine eben braucht.
Um ein bisschen einen Grip, ein bisschen.
Genau, um ja. auch die Haltbarkeit und Schutz vor Oxidation eben besser hinbringt. Ich meine, sonst, ich liebe Pinot Noir, aber so für unsere Stilistik, glaube ich, nicht so gut geeignet.
Gutes Thema, du hast ja auch einen Probeschluck mitgebracht, über den wir so ein bisschen philosophieren heute. Du machst nicht nur hervorragende Süß, Weine wie Find, auch Stillweine, Weiß und Rot, sondern du machst dann einen sehr bekannten in der Sommelerie oder in der Szene, einen Schaumwein, den Sekt Pur. Der ist aus Zweigelt, oder? Ist ein Blanc de Noir?
Ja, also Blanc de Noir, Zweigelt.
Und ist bis jetzt eigentlich immer, also der aktuelle Jahrgang war jetzt noch 2018, glaube ich, oder? Und wir probieren aber jetzt dann heute schon den neuen Jahrgang, der dann in ein paar Wochen, Monaten dann erhältlich sein wird, den 2019er Jahrgang. Das heißt, du hast auch eine relativ lange Hefelagerung, so wie wir das jetzt wahrscheinlich mitbekommen, oder?
Genau, das ist eben ganz wichtig auch für die Stabilität und für die Haltbarkeit des Sektes eben. Und weil wir eben da fast keine Hilfsmittel verwenden, also ganz wenig Schwefel dann beim Degouchieren. Darum ist die Hefelagerung da sehr wichtig, dass das eben wirklich ein super Produkt wird. Natürlich für die Cremigkeit, für die Mineralität auch, aber auch eben für die Haltbarkeit. Weil die Hefe eben stabilisiert und in sich dann besser reift, der Wein, und dann eben super haltbar ist.
Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken.
Ja super, dann hätte ich gesagt, dann probieren wir auch gerne mal vielleicht nebenbei. So, dann machen wir mal auf. Es ist gut gekühlt, gut nass. Na, siehst du?
Ja, okay.
Ich habe keinen Grip. Ja, warte, Achtung, ein bisschen ist schon, gell?
Da hat er nämlich der Sektmacher falsche Einstellung, der zu tief teilweise.
Ja.
Da ging es dann schwerer raus.
So ein Säbelbahn aussehen. Ja, perfekt. Muss der Sommelier im Winzer das Flaschen aufmachen überlassen. Ah, perfekt. Hoppa. Sehr gut. Aber er hat gut Kohlensäure, das weiß man zumindest.
Das heißt jetzt 2019 der Sekt pur.
Das ist jetzt circa 3 Jahre, also 2 Jahre, war 20, 21, 22. Also 3 Jahre ist jetzt auf jeden Fall auf der Hefe gewesen.
Mhm.
Und 1 Jahr eben Flaschenlagerung, also nach dem Degustieren eben.
Das heißt, 3 Jahre, da spricht man schon von der großen,
genau,
Reserve.
Genau, große, ja. Ist noch nicht eingereicht, aber wird dann eingereicht werden. Ne?
Ja, da muss man dazu sagen, dass wir den Wein ja jetzt probieren, bevor er noch das Etikett und alles wirklich bekommen
genau,
hat. Das ist jetzt die grobe degustierte Flasche, gell?
Ah, super in der Nase, so richtige Steinigkeit. Oder? Also eben durch die... Was eben auch spannend ist bei dem Sekt pur, dass er eben im Steinfass auch gelagert wurde.
Mhm.
Und das macht halt wirklich dann noch purer irgendwie, weil Holz ja immer noch mehr Einfluss hat.
Ja.
Ist eben da das Granitfass wirklich sehr neutral, aber lässt eben aber trotzdem viel Sauerstoff durch. Und da finde ich, passt eben der Name des pur wirklich gut.
Mhm. Das heißt, der Sekt Grundwein ist für...
Genau, ist ein Jahr. im Granitfass, 1000 Liter Granitfass drin. Weil wir ja eben die traditionelle Naturalmethode eben verwenden bei der Sektbereitung. Also die zweite Gärung wird mit süßen Sturm gemacht vom nächsten Jahrgang. Mhm. Also es ist ganz... Eigentlich purer geht's nicht mehr, weil ja bei der klassischen Methode wird ja Zucker und Hefe zugegeben. Und der große Nachteil ist, ich habe 1,5 Volumenprozent Alkoholerhöhung. Und wer will halt schon mehr Alkohol? Das ist ja, wie wir wenig haben, und da sind wir eben wirklich bei circa 11 Volumenprozent.
Echt, war 11 Volumenprozent?
Ja.
Okay.
Weil wir eben die 1,5 nicht haben. Mhm. Erhöhung, weil sobald ich eben Kristallzucker verwende, ist ja keine Flüssigkeit dabei, ne? Mhm. Und habe die Alkoholerhöhung dadurch. Und beim süßen Sturm habe ich eben, weil die Flüssigkeit ja dabei ist, keine Alkoholerhöhung.
Mhm. Spannend. Man gibt sicher nicht so viele Weingüter, was das mit der eigenen...
Ja, Christoph Hoch auf jeden Fall.
Ich glaube, dass wir sogar Ansekt haben wir schon probiert. Eher von der Vitikultur Moser, glaube ich, der was auch. Aber schon ein spannendes Thema, ja. Vor allem, das war wahrscheinlich auch die Grundidee, weil ich glaube, das mit dem Granitfass, das ist ja jetzt der erste Jahrgang, oder? Mit dem Grundwein. Ich glaube, ja, vorher hat es ja den hat es ja auch schon gegeben, den Sekt pur, und da war wahrscheinlich ja das die Idee, oder? Dieses pur, dass auch nichts großartig nur dazu kommt.
Genau, und da das Karge, das sehr Mineralische halt noch unterstützt hat durch einen schönen Sauerstoff im Fluss. Und da haben wir uns eben gedacht, dass es da ideal sein müsste.
Mhm. Bin ja ein großer Sektfan, vor allem mit einer guten Säurestruktur. Wie würdest du sagen, hat sich der Sekt jetzt mit dem Jahrgang verändert, seitdem du jetzt im Granitfass, im Grundwein vinifizierst?
Na, man merkt eben auch, speziell im Abgang, dass einfach viel eleganter halt bleibt. Mhm. Beim Holz, ich meine, ich mag es ja auch gern mit, wenn im Holz was reift, aber eben bei der Stilistik merkt man eben, dass es wirklich ganz pur und ganz elegant eben dadurch bleibt. Das Holz macht es halt immer ein bisschen runder, was ich eben ja auch gern mag. Eben so ein bisschen diese Haselnussgeschichten haben und Brioche und Kaffeenoten. Eben und da ist es eben ein bisschen eleganter eben und schlanker auch, ne?
Mhm. Man kann bei Schaumwein vom Ausbau eigentlich schon so viel machen. Die meisten denken ja, dass die meisten oder sehr viele Schaumweine, und das ist auch so, die meisten Schaumweine im Stahltank, ja, der Grundwein, hergestellt wird, aber wenn man dann schon in eine gewisse Qualität kommt, Holzfässer werden experimentiert, da haben wir auch schon gesprochen mit der Hugel-Christina drüber, über das Thema, da jetzt bei dir im Granitfass, ist sicher dann nochmal eine Spur aufwendiger, oder? Als im Stahltank, weil es zu kontrollieren wahrscheinlich auch dann schwieriger ist, oder?
Ja, also kontrollieren tun wir ja eh nicht viel, weil
ja
unser Weinwertungsprozess ja sehr natürlich oder ursprünglich ist. Also von der Gärung her ist die Steinfass eigentlich schon ganz gut, weil sie ja super Speicher hat durch diese Dickwandigkeit und da die Temperaturschwankungen relativ gut ausgleicht oder nicht zulässt. Also so gesehen, und eben Sauerstoffeinfluss, also eher idealste Bedingungen. Aber natürlich ein bisschen die Reinigung ist halt ein bisschen aufwendiger, weil es halt ein Stahltank ist halt immer das Einfachste zum Arbeiten damit.
Mhm.
Aber ja, wie gesagt, der wird ja eh nur einmal im Jahr umgepumpt. Also von dem her ist es auch irgendwie okay.
Ja, nein, ich muss ehrlich sagen, vom Granitfass habe ich schon doch jetzt einiges probiert, aber vom also ein Sekt so per se habe ich auch noch nie gehört, dass jetzt irgendwie wer macht, gibt es wahrscheinlich, oder weil, kennst du einen anderen, der?
Eigentlich momentan nicht.
Wie ist es eigentlich so mit Sekt und, weil du gesagt hast, es ist nur minimal Schwefel, wie ist es eigentlich beim Sekt mit dem Schwefel oder mit dem Oxidieren? Weil ich habe immer geglaubt, dass durch die resche Säure beim Sekt, den doch niedrigeren pH-Wert und die Kohlensäure ja eigentlich doch schon gut.
Genau, du hast recht. Auswirkt. Also konserviert wird er durch die, und auch wichtig halt die ganz lange Hefelagerung, die macht es eigentlich dann aus auch. Aber weil es halt auch so ein elegantes Grundprodukt mit eher wenigen Phenolen und so ist, ist auch natürlich schon auch mit der Oxidation und so auch gefährdet. Und darum braucht man eben die kleine Dosage eben, damit es ein bisschen stabiler eben wird.
Mhm.
Weil eben durch ein Degauchieren dann schon ein bisschen Lufteinfluss auch kommt und das dann halt passen muss.
Mhm. Extrem knackig, frisch, voll elegant. Ich mag so Sekte richtig gern, die nicht zu üppig daherkommen, wo ich einen zweiten Schluck davon machen mag. Wird die Farbe auch voll
genau, interessiert. Genau, also eben vom Zweigel, eben durch die lange Hefelagerung und ein bisschen auch die Oxidation natürlich, entsteht dann so eine echte Kupfernote.
Ja.
Die eben so richtig so ein ganz braun-rosa, aber...
Mhm. Also ganz ein helles Kupfer, vielleicht, ja.
Genau,
Kupferlachs, ganz
genau, leicht. Genau, ja, in diese Richtung.
Mhm.
Weil eben der Zweig halt dann doch ein bisschen mehr Farbe mitbringt, wie zum Beispiel Pinot Noir. Und dann eben dieser
Kupferton
entsteht.
Wie ist das eigentlich mit der Bezeichnung Blanc de Noir? Gibt es da irgendwie dann eine Eingrenzung oder wer bestimmt es, dass das dann noch...
Ja, Blanc de Noir ist ja eigentlich nur die Übersetzung von... der Weiße vom Roten.
Genau.
Ne? Genau.
Und da gibt's da gar keine Eingrenzung oder so?
Wenn es rote Trauben sind und der Wein wird dann hell, dann ist der Blanc de Noir. Ja, ja.
Spannend. Ja, es gibt ja für sehr viele Begriffe ja gar nicht wirklich eine Eingrenzung. Da ist ja der Spielraum beim Weingut ja doch groß. Aber man muss ja da sagen, es ist ja sehr hell, ne? Und es ist kein Rosé-Sekt in dem Sinn.
Genau, ja, ja.
Weil da gibt's ja schon ganz viel verschiedene.
Rosé ist meistens auch ein bisschen breiter dann,
ja,
durch die,
von der Stilistik.
Doch gemischt worden ist.
Mhm.
Und man würde noch gleich gepresst, da könnte man auch noch sagen, ne? Also ich glaube, das ist so der offizielle österreichische Name.
Mhm. Zweigelt finde ich ja ganz spannende Rebsorten für einen Sekt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es gibt da sehr wenig reinsortige Zweigelt.
Ja.
Verstehe nicht ganz warum, weil wir so begeistert eben davon sind.
Aber warum genau vom Zweigelt? Was macht für dich da
der Zweigelt? Weil er eben schon doch intensive Fruchtigkeit eben auch mitbringt. Und auch hinten das Pfefferl, so dieses Würzige, was ja der Pinot Noir zum Beispiel nicht so hat. Und das eben für die lange Hefelagerung und so wie es wir mit den wenig Hilfsmitteln machen, einfach super passt.
Mhm. Und vor allem, ich finde, er gibt oft in dem Sekt so eine frische Kühle, vom, wenn man schon
genau,
eine
Rotweinrebsorte
verwendet. Gell? Ja.
Macht es dann irgendwie kühl, ja, ja, ja.
Mhm. Ja, und wie du vorher schon gesagt hast, der gibt halt dann doch im Vergleich dann zu diverse Weißweinrebsorten halt dann nur so einen leichten Grip von Tannin, Gerbstoffstruktur
genau.
rein.
Aber Reifen eben.
Ja. Mhm. Wann lest ihr normalerweise so den Zweigelt für den?
Genau, also das ist das wirklich eine der wichtigsten Sachen, also dass man wirklich ganz früh lest.
Ja.
Weil das einfach so wichtig ist für die Schlankheit und für die Säure auch. Mhm. Und durch unsere Bewirtschaftung auch mit dem biodynamisch sind wir super reif, auch wenn wir wenig Zucker haben. Das macht eben den großen Vorteil. Und was noch zum Beispiel vom Weingarten her sehr spannend ist, also wir haben den jetzt schon seit 5 Jahren also nicht mehr gewipfelt. Also er wird so vierig gestrickt, nennt man das. Also die Triebe, was dann über den Draht oben rausstehen, werden einfach nach vorne eingeschlauft.
Mhm.
Und durch dieses Nicht-Wipfeln bringt man eben dann in der Reifephase die Rebe eher zur Ruhe und sie kriegt dann nicht wieder einen Wachstumsimpuls. Weil jedes Mal, wenn man eben wipfelt, dann fängt die Pflanze wieder eher zum Wachsen an. Und gerade wenn man dann so früh erntet, ist es dann eher negativ. Und darum, was noch der große Vorteil ist vom Nichtwipfeln, dass man eben die Trauben werden lockerer, also mehr Verrieselung. Mhm. Das ist gerade beim Zweigelt sehr wichtig, weil der von Haus aus eher dicht auch ist.
Das ist eine natürliche Selektion.
Genau, sagen, ja, ja.
Ja, und vor allem durch dieses Nichtwipfeln wahrscheinlich auch dann die ganze Energie von der Rebe dann eher in die Trauben, oder?
In die Reife geht auch.
Ja.
Also ins Ausreifen.
Ja.
Und das, wie gesagt, habe ich mir eben beim Sekt dafür entschieden. Wir machen es eben dann noch bei Grüne Veltliner Lagenwein, Seeberg. Da haben wir auch eben, auch sonst dann mal alles eher klassisch wipfeln. Weil es da eben für die Lagenweine halt das halt noch irgendwie besonderer macht.
Die Weine, was also vom Weingut von dir, die verkaufst du hauptsächlich Österreich oder
also wir haben doch urban? Schöne oder? Mischung von der Verkaufsstruktur. Also wir haben sehr viel Exportanteil mit 65% circa.
Ah doch, ja.
Also in Ewi fast alle Naturwein-Winzer. Ja. Und also größtenteils Kanada, USA sind so die wichtigsten Märkte.
Mhm.
Dann Japan, Korea, dann Europa natürlich, eh fast jedes Land.
Skandinavien
ist auch wichtig.
Ja. Was sagst England, du, warum ist es so, dass deine Weine zum Beispiel einfach im urbanen Gebiet oder irgendwie im Ausland irgendwie besser angekommen sind? Wir als Österreicher nur so sehr verschlossen zu dem Thema, oder?
Jein, also in Wien hat es jetzt eh sehr viel getan, weil eben der Moritz Herzog mit dem Erich Ander da die Weinfirma Weinskandal, ja, hat ja sehr viel Pionierarbeit in Wien geleistet. Und in der Gastro ist wirklich da schon fast in jedem Restaurant, Weinbar, gibt es Naturweine auf der Karte. Also das ist wirklich schon sehr toll. Aber sonst im Westen ist natürlich noch Luft nach oben, also da wäre noch Potenzial. Mhm. Und vielleicht für uns auch als doch eher junges Weingut, was zwar nicht stimmt, weil wir sind 6., 7. Generation, aber war es irgendwie im Naturweinbereich, hat man sich weniger bemühen müssen und es ist eben, die Anfragen aus dem Ausland sind halt mehr oder weniger voll alleine gekommen. Und warum soll man da nicht ins Ausland liefern?
Ja, sicher. Absolut. Ja, ich finde das sowieso ein Phänomen, was ich sehr spannend finde, das sollte man eigentlich eher genau untersuchen, dass irgendwie in sehr vielen Gebieten es so ist, dass das Wein eher ja von woanders getrunken wird. Ich meine, ich habe erst schon Podcast-Folgen aufgenommen mit sehr vielen verschiedenen Gästen, mit dem Eric Bordeaux, der aus Bordeaux zum Beispiel kommt. Und er hat gesagt, ja, im Bordeaux trinkt man jetzt auch nicht unbedingt nur Bordeaux, sondern trinkt man gern Champagner. Oder von anderen Ländern teilweise sogar. Also, oder man trinkt gern Whisky. Also es ist ganz ein spannendes Thema, dass man anscheinend in der eigenen Region auch sehr gerne international trinkt. Nur die Schweizer, die trinken sehr, sehr gern die eigenen Weine. Aber sonst sehr spannendes Phänomen, muss ich sagen. Werbung! Und heute in eigener Sache. Du führst ein Restaurant, Hotel, Weingut oder veranstaltest Events und brauchst einen Sommelier zur Unterstützung? Als Sommelier-Consultant arbeite ich bereits mit großartigen Betrieben in der Branche und bringe mein Fachwissen und meine Erfahrung ein. Und für euch Probeschluck-Zuhörer zu Hause, selbstverständlich gestalte ich auch deine nächste Weinverkostung zu Hause als Private Sommelier oder berate dich bei deinem Weinkeller oder deinen Weininvestitionen. Schreib mir gerne eine unverbindliche Nachricht an info@probeschluck.com oder ruf mich einfach gerne an unter 0664 46 40 477.
Ja, ich glaube, der Österreicher ist ja auch sehr patriotisch zum Glück. Also wir trinken schon, glaube ich, auch sehr viel österreichischen Wein.
Ja, vor allem in der Gastronomie.
Genau, ja. Mhm. Man, und beim Weißwein ist ja eh, da muss man jetzt wirklich schon irgendwie so eigene Geschmacksrichtung haben, dass man jetzt sagt, okay, man will, okay, einen weißen Burgunder vielleicht oder eben Champagner, aber sonst braucht sonst man jetzt vom Weißwein nicht jetzt so viel importieren oder, ja.
Ja, du, ich muss ehrlich sagen, dass der Sekt von dir anderen Schaumweinen um nichts nachsteht, also da sind wir mittlerweile, wir sind ja die Kamptal ist ja die Schaumwein-Hochburg, schon fast in Österreich, also da muss man ja sagen, dass wir da sehr gut aufgehoben sind und der Sektspur da sehr gut einfällt.
Genau, wir waren heuer beim Gomilio eben Platz 7, bei unter den besten Sekten Österreichs, also waren wir schon sehr stolz drauf. Eben gerade hat man da eben gesehen, dass man auch mit der Naturmethode auch wirklich im allgemeinen Bereich auch super gepunktet hat. Also das sind wir eigentlich ganz stolz. Es wird ja oft belächelt, ja, die Naturweinwinzer und so, ja, ist halt ein Trend und so, aber da sieht man wirklich, das hat Hand und Fuß. Und ja, da sind wir eben richtig stolz drauf.
Ja, vor allem man muss dazu sagen, dass du schon sehr lange das biodynamische oder nachhaltige Thema, das Naturweinthema, generell schon machst, eigentlich lebst, ja, kann man schon sagen, oder? Also anders würde es ja gar nicht gehen, wenn man das nicht verinnerlicht hat und also aus Marketinggrund würde es das nicht, wahrscheinlich nicht empfehlen, oder?
Genau, weil es wird dann schon irgendwie alles zusammenpassen und so, die Überlegung ist ja auch immer, umso mehr ich eingreife, es ist ja dann wieder mehr Arbeit und kostet Geld, also es ist schon auch irgendwie der betriebswirtschaftliche Gedanke auch dahinter und umso mehr die Natur selber macht, umso weniger brauchen wir machen. Und nur dann, oder nur das ist für mich nachhaltig. Mhm. Wenn ich jetzt sehr viel helfen muss und eingreifen, dann kostet es ja alles ein Geld
auch. Ja, wobei das Wort nachhaltig, muss ich ehrlich sagen, also als Sommelier ist es sehr schwierig für mich, wenn man auf diversen Weinmessen oder Veranstaltungen ist, gefühlt, so was man ja hört, ist ja jedes Weingut oder 90% davon arbeitet ja schon nachhaltig, aber ja, das ist wahrscheinlich das wichtigste Wort, aber das Unwort teilweise auch schon, weil es jetzt so viele schon nennen und die wenigsten machen es ja wirklich. Also das ist ja, da muss man wirklich einmal zum Winzer direkt fahren und schauen. Das finde ich ja ganz wichtig, dass man die Leute persönlich kennenlernt und da schaut, von wo kaufe ich überhaupt da meine Produkte. Ja, absolut. Was würdest du sagen, wie haben sie deine, ja, oder wie hat sich das generell für dich alles entwickelt seit 2006? Also, was würdest du sagen, hat sich da irgendwie in Österreich oder generell irgendwie was geändert in dem Bezug?
Ich meine, ich kann mal anfangen bei mir natürlich. Wir haben sofort gemerkt, dass die Weine eben mit der Bio-Umstellung dann viel haltbarer waren und stabiler.
Mhm.
Also das war wirklich schnell zum Sehen, auch mit wenig eben geringeren Schwefel auch super Haltbarkeit eben gleich mal erreicht worden ist, dass man eben dann vor allem im konventionellen Bereich nicht so gut geschafft hat. Also das war wirklich sehr schnell sichtbar, also war eigentlich dann ein gutes Gefühl, wo man sich gedacht hat, okay, man hat das Richtige gemacht. Und allgemein, ja, fällt mir jetzt nichts ein.
Also speziell, weiß nicht, in der Szene auch, kommt es vielleicht jetzt, weil es ja doch dieses ganze Thema schon, wie du gesagt hast, da schon trendig ist, in Österreich, in Wien mehr rüberkommt, würdest du da sagen, dass da, wie man als Winzer wahrgenommen wird, ernst genommen wird vielleicht auch? Hat sich da irgendwie in der Szene was für die kennen, weil du ja doch schon länger jetzt dabei bist?
Ich kann nur so sagen, dass wir in der Naturweinszene relativ wohlfühle und das einfach für mich das Richtige ist und war.
Mhm. es ist eh das Schönste, wenn man das Ganze so macht, wie es an selber am besten passt, wie es die Weine für sich am besten schmecken. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ist vielleicht ein cooles Thema. Was trinkst du persönlich gerne?
Ja, ich habe mich eben mit Corona in dieser Zeit eben halt auch ein bisschen mehr natürlich damit ausländische Sachen beschäftigt und halt leider eben Champagner sowieso die letzten 15 Jahre schon sehr stark verliebt war. Aber jetzt dann auch in die Burgund auch sehr auch gut reinkosten haben können. Aber halt, es sind halt die teuersten Gebiete mehr oder weniger der Welt. Und ja, ist dann eben wirklich, wenn man die namhaften probieren will, dann schon ein bisschen
kostspieliger,
aber macht halt auch natürlich dann spannend dadurch.
Du hast ja vorhin angesprochen, die zweite Gärung bei dir. Mit dem süßen Sturm. Ich habe das eigentlich schon ziemlich spannend gefunden, dass durch den Alkohol nicht mehr wird, weil das verstehe ich noch nicht so ganz. Weil wenn ich Zucker zugib, wird ja zwischen 1 und 1,5 oder je nachdem wie viel, ne, der Alkohol nochmal höher. Deswegen lässt man ja auch teilweise früher, nicht nur wegen der Frische, sondern dass der Alkohol nicht bei 13, 14 dann was sowas ist. Aber wieso ist das beim süßen Most bei der Zugabe nicht so der Fall?
Ja, also muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt Kristallzucker zusetzt, hast du ja nur die pure Süße und keine Flüssigkeit.
Mhm.
Und wenn ich jetzt den süßen Traubenmost dazu gebe, habe ich jetzt zum Beispiel auf 100 Liter, habe ich jetzt zum Beispiel 15 Kilo Kristallzucker umgerechnet.
Mhm.
Aber ich habe ja 100 Liter Flüssigkeit, ne? Und wenn ich jetzt 15 Kilo dazu gebe, habe ich umgerechnet wahrscheinlich nur 10, 20 Liter Volumensvermehrung.
Mhm. Also ich verstehe, ja, schon klar, weil der Alkohol ja vom Zucker, von der Zuckermenge kommt, aber wird dann auch die gleiche Menge an Kohlensäure?
Genau, das kann man eben berechnen. Also man nimmt dann eben die Zuckeranalyse und rechnet es dann um.
Mhm.
Wie viel Druck das dann ergibt und Also wir füllen so mit 24 Gramm umgerechnet, eben im Verschnitt dann, also wird dann mit einem Teil vom neuen Jahrgang eben von derselben Lage, ein bisschen später gelesen, damit man möglichst viel Zucker zusammenbringt, dann eben verschnitten und abgefüllt.
Und blöde Frage, aber warum macht man das generell nicht? Weil weniger Alkohol ist ja eigentlich doch schon mittlerweile ein trendiges
Thema. Ja, wenn der Fachmann oder der sogenannte Fachmann sagt, ja, es ist zu gefährlich oder es ist
also unsicher.
Unsicher, okay. Genau, es kann hängen bleiben, also die Gärung stecken bleiben, habe ich gesagt, bei uns eigentlich größtenteils sehr gut funktioniert. Und wie wir eben vorher beim Aufmachen eh gesehen haben, dass wir wirklich
gute Kohlensäure
haben.
Ja.
Ja, verstehe ich halt auch nicht, warum es nicht mehr machen.
Weil ja doch, also vor allem Schaumwein, wenn ich jetzt denke, die meisten Gäste im Restaurant bei mir haben Schaumwein bestellt, weil sie gerade dieses frische, elegante, selbst wenn es jetzt im Holzfass gelagert ist oder irgendwie reifer ist, trotzdem gerne es frisch hat, wo man ein zweites, drittes Gläschen davon trinken kann. Und da tut gerade dieser eine Volumensprozent fast schon Unterschied, gell? Schon sehr gut.
Ich meine, was man sagen muss, ein bisschen ein Nachteil natürlich, arbeitstechnisch, man füllt halt dann mitten unter der Ernte ab und ist halt so ein bisschen zusätzliche Arbeits, wie man sich dann noch zur Ernte noch dazu antut. Aber wie gesagt, das nehmen wir halt in Kauf und ja.
Ja, und man kann sagen, dass eigentlich das Ganze wirklich vom eigenen Weinberg dann
genau ist. Genau, ja. Und darum auch der Name pur. Und
wie würdest du eigentlich so Sekt sehen? Ja, ist das so ein Produkt, was man sagt, hey, ist jetzt eh schon so lange auf der Hefe und gelagert gewesen? Weil, wie gesagt, der Jahrgang, der jetzt rauskommt, 2019, das heißt unter 4 Jahre eigentlich ja, eigentlich 5 Jahre, passiert da gar nichts, bevor man es probiert. Ist das was zum Weglegen oder ist das primär was man gleich trinkt?
Also wir sagen zum Beispiel oder wir schauen im Weingut, dass wir circa ein halbes Jahr nach dem Degustieren noch im Weingut nachreifen. Und so ideal für mich, also auch wenn ich jetzt Champagner trinke, schaue ich auch, dass er mindestens 2 Jahre eben degustiert ist, weil dann haben wir schöne Nachreifung und genau, Lagerfähigkeit würde ich sagen, so 5 bis 10 Jahre, je nach Geschmack natürlich. Das Thema mit der Lagerfähigkeit ist immer so schwierig, wenn man natürlich eher junge, frische Weine will, dann empfehle ich einem halt auch nicht zu lange zu lagern, ne? Aber trinke ich eher reifere Sachen gern, dann kann ich automatisch länger lagern. Also es ist jetzt nicht nur abhängig vom Produkt, sondern
einfach
der Geschmack halt so entscheidend ist. Aber das natürlich, was schon mal 4-5 Jahre auf der Hefe war, ist natürlich sehr gut lagerfähig dann.
Ich habe mal mit dem Suvis Latic auch eine Folge aufgenommen über Champagner und er hat gesagt, bei Champagner speziell ist es so, dass die teilweise ja dann nochmal am Weingut dann nochmal nachlagern, ja eigentlich eh schon dann trinkbereit dann auf den Markt kommen, aber wie du sagst, also es werden ja teilweise schon Weine weggelegt zum sicher Speisenbegleiter, ganz spannend, wenn es ein bisschen reifer ist, aber ganz ehrlich, der gefällt mir schon in der Jugend, in der Frische jetzt da sehr cool, weil einfach der Zweigel damit der Frische so ein bisschen erlebt, oder? Ich finde Zweigel ist so unterrepräsentierte Rebsorten für einen Sekt.
Total,
ja. Es gibt ja schon Weingüter, die den vielleicht ja, also für die Assemblage oder für die Cuvée verwenden, aber Reinsorte, wie du sagst, fast gar nichts, gell?
Genau, also ja. Für uns super auf die steinigen Böden, weil der kommt zum Beispiel, wird dann auch in der großen Reserve als Lagensekt auch angeboten, eben von der Riede Seeberg, wo wir halt den kargen Urgesteins Boden haben, also Klimaschiefer, Gneis, Granit, halt so eine Mischung und
eh so richtig steinig passt
ja zum genau, Granitfass ja, eigentlich. Genau, und darum hat man eben die Idee cool. Mit dem Granitfass eben, um das noch zu unterstreichen. Was jetzt zum Seeberg noch spannend ist, also mit einem befreundeten Winzer eben eh unter Corona so Familienausflugspaziergang gemacht und da war nebenbei ein anderer Weingarten, der neu terrassiert worden ist. Mhm. Und da hat man so richtig ein 2-3 Meter hohes Bodenprofil gesehen. Und wir haben da auch ein bisschen reingestochert in die Erde und in die Felsen. Und dann haben wir draufgekommen, dass da so richtig schwarze Paste zwischen den Steinen war. Also so richtig vielleicht oder wahrscheinlich hoher Anteil an Graphit mhm. eben im Unterboden ist. Und das merkt man eben auch bei den Weinen, gerade speziell in der Nase, wenn man reinriecht, mhm. merkt man ein bisschen diesen Anthrazit.
Ja, so.
Entschuldigung, Graphit, ich sage immer Anthrazit. Und das kommt eben mit der Reife dann immer stärker raus. Das ist nämlich das Spannende. Umso älter das dann wird, umso mehr kommt dieser Graphit-Geruch.
Also auch ganz leicht flintig vor. Also so
ist auf jeden Fall, ja. Total. Also ja. Das vom Glimmerschiefer ist ja eben der Hauptanteil auch bei dem mhm. Gestein. Und Graphit habe ich eben vorher nicht so wirklich am Schirm gehabt und war wieder eben, man muss auch positive Sachen bei Covid suchen oder finden. Und das war halt eines der Positiven, dass man halt mehr in der Region halt gemacht hat. Also auch bewusst privat immer, ich meine, es war dann eh wieder beruflich auch, aber war man vielleicht sonst da nicht hinkommen.
Mhm. Ja, interessantes Projekt auf jeden Fall. Das heißt, der Sekt wird jetzt auch die nächsten Jahre dann weiterhin vom Granitfass wahrscheinlich dann
genau.
kommen. Ja. Ja, sehr spannend. Aber bevor ich dich dann noch dann wieder raus aus dem Studio dann lass, gibt's dann noch die zwei berühmten Probeschluckfragen. Matthias, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst denn du?
Ja, ich habe jetzt da eben einiges Zeit nachdenken müssen. Ich habe mir schon einige Podcasts angehört und habe jetzt so entschieden, ja, so eben ein grüner Veltliner vom kargen Urgesteinsboden, vielleicht mit einer kleinen Restsüße und eben ein bisschen gereift schon, passend eben auch zu mir. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre...
Coole Auswahl. Ich mag ja das richtig gerne, so ganz dezent Restsüße und dann ein bisschen länger gereift. Das ist total unterschätzt, auch als Speisenbegleiter, passt so richtig ganz viel guten Sachen dazu. Also das ist schon ein cooler Wein. Ja. Ja, und wie sieht die Weinwelt vielleicht in 50 Jahren aus? Die Glaskugelfrage.
Ah, genau, da habe ich mich nicht vorbereitet. Das habe ich irgendwie vergessen.
Da gibt es die spontane Antwort jetzt.
Ja, also ich hoffe und glaube auf jeden Fall, dass diese biologische Bewirtschaftung auf jeden Fall in die Breite gehen wird. Also das sieht man halt eben die letzten 15, 20 Jahren, dass halt wirklich sehr viele Betriebe jetzt schon umgestellt haben. Und ich glaube, dass das schon noch in die Richtung weitergehen wird, weil es wird immer weniger getrunken natürlich, aber das, was die Leute dann trinken, das soll dann eher auch passen. Mhm. Und auch die konventionelle Bewirtschaftung, glaube ich, auch langfristig teurer werden wird.
Ja.
Also gerade die konventionelle Bewirtschaftung wird auch in Zukunft immer teurer werden, weil die vielen Hilfsmittel eben auch alle irgendwie auch CO2 produzieren, mehr oder weniger, und dadurch das halt auch nicht wirklich nachhaltig ist, und dann geht es letztlich auch um einen Preis, ne? Wenn die Bewirtschaftung dann auch sogar teurer und schlechter ist, dann macht dann überhaupt keinen Sinn mehr.
Also ich finde es extrem, wie sich das die letzten 5 Jahre eigentlich entwickelt hat, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe ja nach meiner Sommelier-Szene, wegen Covid auch das Studium International Wine Business gestartet gehabt, vor 4-5 Jahren mittlerweile, glaube ich, vier Jahren. Und da war es eigentlich so, dass wir sogar so eine Umfrage irgendwie vom Studiengangsleiter irgendwie so gelesen haben, warum das Bio, also biologischer Wein, nicht so vom Konsumenten angenommen wird. Und wenn ich jetzt zurückdenke, so irgendwie nach dem Studium jetzt, wie wirklich schon aktiv Konsumenten, Gäste oder so im Restaurant schon nachfragen, wie der Winzer, die Winzerin arbeitet im Weingarten, ob es biodynamisch, biologisch, also das Wissen von den Konsumenten hat sich da wahnsinnig geändert.
Genau, und auch in der Gastro, viele Weingarten jetzt schon auch mit den Logos eben ausgewiesen sind.
Oder eigene Seiten teilweise.
Genau, schon, eigene Seiten sowieso. Mhm. Und ja, und wir sind in Österreich ja fast der Bio-Weltmeister, so um die 24 bis 27% sind momentan in Österreich zertifizierte Bioflächen, teilweise noch in Umstellung. Und das haben wir, glaube ich, weltweit also ich glaube, dass wir Weltmeister sind bei den Bioflächen mit 24% momentan. Mhm.
Ja, hast du noch eine Frage zum Abschluss an mich mitgebracht, Matthias?
Na, dann würde mich auch interessieren, natürlich, wie es in der Gastro weitergehen wird, beziehungsweise wie könnte es in 10 Jahren ausschauen?
Also die Glaskugelfrage habe ich auch noch nie gekriegt, okay? Aber im Bezug jetzt dann auf die Naturweine.
Egal.
Oder generell.
Ja. Ist ja auch sehr viel Umbruch momentan, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dass generell der Beruf Sommelier, Sommelier halt einfach ganz anders irgendwie gelebt werden muss, denke ich.
Weil total, einfach ich gebe dir total recht.
Es ist einfach überhaupt nicht erstens wirtschaftlich, zweitens vom ganzen Konzept einfach, dass da wirklich wer drinnen steht, der nur jetzt irgendwie Wein macht und vor allem wie, ja. Ist teilweise schwierig. Manche Weinkarten werden eh schon von Händlern irgendwie übernommen, obwohl das Sommelier drinsteht. Also ich glaube einfach, dass der Job ganz anders ausschauen wird. Wie? Keine Ahnung. Ich habe auch schon böse Stimmen gehört, dass in 15, 20 Restaurants vielleicht nur ein Sommelier gibt in 10, 20 Jahren und der Rest darauf verzichten muss. Auch aufgrund wahrscheinlich von der Anzahl. Aber ich glaube, dass sie da noch sehr viel tun wird. Ich glaube, das Ganze wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Aber wie, das kann ich noch nicht sagen. Also was ich jetzt zum Beispiel sehe, was ja sehr viele Kunden von mir machen, kein eigenen Sommelier, sondern wirklich nur beratend, ja, die Unterstützung zu holen, aber nicht wirklich einen eigenen drinstehen haben.
Super, danke.
Ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Zeit, Matthias, und für den tollen Sekt. Wie gesagt, da werden wir euch dann noch Bescheid geben, wenn er dann zur Verfügung steht. Und wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin dann, ciao, ciao. Servus.